Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Regierungskreisen. Dein Podcast, wo wir dich mitnehmen in den Maschinenraum der Bundesregierung. Ich bin Joel Kaczmarek, der Moderator heute. Und hey, es ist viel zu lange her, dass wir eine Aufnahme hatten. Wir wachen aus dem Winterschlaf auf und mit einem richtig knackigen Thema. Denn heute widmen wir uns dem Thema Bürokratieabbau. Und vielleicht hast du es sogar schon gewusst, das fällt ins Ressort unseres Bundesministers der Justiz. Und das ist der liebe Marco Buschmann. Der ist heute zu Gast und wir reden mal darüber, was für spannende Aktivitäten wir eigentlich gerade im Land an den Start bringen, damit, wie gesagt, die Bürokratie sich abbaut, weil den Schmerz kennen wir ja alle. Und um dir mal ein Gefühl für Zahlen zu geben, wir sprechen hier von 23,7 Milliarden Euro Kosten, die das alleine aufbringt im Jahr, plus Nerven, die es uns kostet. Von daher ein guter Grund oder gleich mehrere gute Gründe, über dieses Thema zu reden. Und that being said, lieber Marco, moin moin, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und vielleicht auch nochmal für die geneigten Hörerinnen und Hörer. Wir duzen hier natürlich, weil wir Nähe zum Amt herstellen wollen. Wir haben natürlich trotzdem Respekt davor. Ja? Also das mal völlig unbenommen. Und Marco, ich dachte mir, als kleinen Icebreaker können wir uns ja mal emotional einstimmen, weil bei Bürokratie denke ich immer an diesen Song von Reinhard May. Kennst du den? Ein Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars. Aber wie ging denn das? Seit dem Tag, an dem die Aktenhauptverwertungsstelle Nord mich per Einschreiben aufforderte, schicken Sie uns sofort einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars. Zu bestätigen der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
Ja, das ist natürlich super, wenn man das so mit Humor nehmen kann. Ich denke auch immer an Asterix, Passierschein A38, den man sich in dem Haus besorgen muss, das einen verrückt macht. Und am Schluss sind selbst die beiden Helden, Asterix und Obelix, die es mit ganzen Legionen aufnehmen, irgendwie mürbe gemacht. Das ist auch tatsächlich das Gefühl, dass viele von Bürokratie haben. Ich spreche auch immer gerne vom Bürokratie-Burnout, weil wir ja, das muss man ja sagen, schon in einer Zeit leben, die durch sich schon anstrengend genug ist. Und wenn man dann machen will, aber nicht ins Machen kommt, weil man irgendwelche Zettel ausfüllt, ist das schon wahnsinnig anstrengend. Deshalb engagiere ich mich wirklich gerne für den Bürokratieabbau.
Ja, ist lustig. Ich hätte genau das gleiche Beispiel im Kopf, wo dann Asterix und Obelix irgendwie dazu übergehen, mal die Beamten selbst verrückt zu machen, indem die mal selber ihre Häuser ablaufen müssen. Und lass uns doch mal den Anfang machen, vielleicht mit einer kleinen Unterscheidung, weil das Lustige ist ja, Bürokratie ist ja total negativ besetzt als Wort. Aber eigentlich ist es ja per se gar nichts Schlechtes, sondern es meint ja übersetzt eigentlich nur, dass die Verwaltung herrscht, also eine Herrschaft der Verwaltung. Und manchmal ist es ja auch ganz okay. Also wenn wir zum Beispiel drüber nachdenken, wie so eine Häuser gebaut werden, dass wir auf Sicherheitsaspekte achten oder Datenschutz oder. Es gibt ja ganz viele Faktoren, wo wir, glaube ich, ganz dankbar sind, dass so eine Verwaltung uns vielleicht zu manchen Dingen auch mahnt, während es dann aber irgendwann so die Kurve gibt, wo es irgendwie kippt. Wie habt ihr denn für euch in der Regierung definiert, was sozusagen gute Bürokratie und was schlechte Bürokratie ist?
Ja, also einmal, wir leben natürlich in einer Demokratie, deshalb soll bei uns das Volk herrschen und nicht die Bürokraten. Aber du hast schon ganz recht, ganz ohne Regeln, ohne Gesetze geht es nicht. Und wenn man Regeln und Gesetze hat, dann braucht man auch Leute, die, ich sag mal, ein Stück weit darauf achten, dass die eingehalten werden. Das ist bei jedem selbstverständlich bei der Polizei. Aber es ist natürlich auch gut, dass, wenn in Deutschland Häuser gebaut werden, dass man sich, wenn man sich da eine Wohnung mietet, sich darauf verlassen kann, dass die nicht einstürzen, dass die standfest sind. Und ich sag mal, bei all diesen Themen, wo es um Gesundheit, Leben, Umweltschutz geht, sagt erstmal jeder, das ist, glaube ich, gut, dass wir da Regeln haben. Aber es gilt, wie überall im Leben, die Dosis macht das Gift. Und wir haben es in Deutschland zu einer gewissen Weltmeisterschaft gebracht. Einmal, was die Produktion von Regeln angeht, aber auch, was die totale Genauigkeit und Präzision angeht, mit der wir die befolgen. Und das führt in einer Zeit dazu, wo ja alle sozusagen über Fachkräftemangel sprechen und Zeit ja eine der wichtigsten Ressourcen ist, ja, Arbeitszeit wird immer knapper, dass wir uns natürlich schon Gedanken machen müssen, gibt es nicht Vorgänge, wo wir zu viel Zeit in Formulare und Zettel und noch einen Beleg einreichen, aufbewahren, verwenden? Das ist so das eine, also sozusagen die mengenmäßige Begrenzung. Und eine andere Sache ist, dass die Arbeitsweise bei der Bürokratie häufig noch so eine ist, die es in anderen Organisationen so gar nicht mehr gibt. Also zum Beispiel viele Unternehmen arbeiten ja daran, 100%ig digitale Workflows zu haben, weil das einfach schneller ist, das komfortabler ist, weil ich dann auch immer KI-Tools einsetzen kann, um Arbeitszeit zu sparen. Und wir haben festgestellt, dass im Staat noch sehr, sehr viel mit Papier läuft. Und das sind so zwei Dinge, die wir in den letzten Wochen besonders intensiv bearbeitet haben. Also einmal so insgesamt Bürokratie zu reduzieren. Das kann ich auch in Zahlen ausdrücken. Über 3 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand, das ist so die Währung, in der Bürokratie-Experten die Bürokratie messen pro Jahr, bauen wir jetzt ab. Das gab es noch nie in Deutschland. Das bislang größte Paket hatte so eine gute Milliarde, also da tun wir was. Und auf der anderen Seite digitalisieren wir jetzt auch Prozesse, also zum Beispiel mit dem Hubertus Heil und den Bundestagsfraktionen haben wir diese Woche noch besprochen, dass man zum Beispiel auch Arbeitsverträge digital schließen kann, wenn damit beide Seiten einverstanden sind. Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass bei den Behörden viel mehr digital läuft. Und wir schaffen zum Beispiel bestimmte Zettel ab, den Hotelmeldeschein, den man früher immer im Papier ausfüllen müsste, den schaffen wir ab. Also das ist so ein bisschen das Thema dieses Bürokratieabbaupakets.
Mhm. Da sind wir ja schon mittendrin. Wir können ja mal straight in die Maßnahmen reinsteigen und dann mal so sukzessive abarbeiten, auf was müsst ihr denn eigentlich alles Rücksicht nehmen? Weil wir haben ja Föderalismus, wir haben ziemlich viele Anforderungen, die an Gesetzgebung gestellt werden und. Und was du gerade zitiert hast, war ja dieses vierte Bürokratieentlastungsgesetz. Vielleicht kannst du ja mal den geneigten Laien als erstes mal abholen, warum ist denn das nummeriert? Also was ist mit den ersten dreien und was steckt denn da eigentlich genau dahinter?
Also einmal, wir haben natürlich den Bürokratieabbau nicht erfunden. Ne? Also seit es die Bundesrepublik gibt, redet man über Bürokratieabbau und man findet sogar in der Weimarer Republik und auch schon im Kaiserreich immer wieder die Debatte, dass Bürokratie zu stark wächst, dass wir zu viele Beamte haben, zu viele Vorschriften haben. Also und deshalb ist es ja auch kein Wunder, dass es vorher schon Initiativen gab. Aber das Besondere an diesem Bürokratieabbaupaket 4 ist es, dass es eben gemessen an dem Volumen an Bürokratie, das es abschafft, wirklich das mit Abstand größte ist. Aber dadurch kommt das zustande, dass wir schon 3 vorher hatten. Und was hat es damit auf sich? Viele Leute schreiben mir im Internet immer wieder, die wollen Bürokratie abbauen und machen ein neues Gesetz. Das passt ja irgendwie gar nicht. Ja, aber das hat einen rechtsstaatlichen Grund. Also wenn wir einmal ein Gesetz haben, dann sind natürlich alle Behörden, auch die Bundesregierung, verpflichtet, das einzuhalten. Wir dürfen als Bundesregierung nicht einfach sagen, also der Bundestag hat zwar ein Gesetz beschlossen, aber wir ignorieren das jetzt ab morgen. Dann würden wir gegen die Verfassung verstoßen, gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Deshalb sind diese Bürokratieentlastungsgesetze nötig. Also man braucht, um ein Gesetz außer Kraft zu setzen, ein anderes Gesetz. Aber man muss keine Angst haben. Das ist ein sogenanntes Artikelgesetz. Artikelgesetz ist der Fachausdruck dafür, dass wir im Prinzip eine große Sammlung haben. Und das Bürokratieentlastungsgesetz 4 ist ein neues Gesetz, das aber an 60 Stellen Gesetze vereinfacht, außer Kraft setzt und reduziert. Und das ist halt der Hintergrund für dieses Bürokratieentlastungsgesetz 4.
Ja, also ich glaube, das sich einmal zu vergegenwärtigen ist schon hilfreich, weil ich glaube, jeder, der hier zuhört, jeder kann bestimmt 3, 4 Beispiele nennen von Sachen, die er irgendwie unlogisch und bürokratisch findet, aber sich dann mal rückwärtsgewandt den Gedanken zu machen, wie kriege ich das denn gelöst? Also wenn du gerade sagst, 60 Stellen, stelle ich mir spannend vor, die Debatten, die man dann hat. Also kannst du uns mal mit hinter die Kulissen nehmen, wie so ein Prozess abläuft, wenn ihr so ein Gesetz schafft, was eigentlich an 60 Stellen eingreift?
Ja, also das ist natürlich ganz viel Abstimmungsaufwand. Aber ich kann tatsächlich mal erzählen, wie wir das strukturiert haben. Also es war so, ich kam dann irgendwann hier in mein Ministerium, habe meinen Abteilungsleitern gesagt, so, ich habe jetzt mehrere Kollegen angesprochen, haben gesagt, Mensch Marco, möchtest du nicht der Federführer, so heißt das in der Bundesregierung sein, wenn man verantwortlich ist, der Federführer für den Bürokratieabbau sein? Da waren, wenn ich ehrlich bin, meine Abteilungsleiter erstmal alle so ein bisschen entsetzt, weil das sind erfahrene Beamte, die wussten natürlich genau, was auf sie zukommt. Die haben dann gesagt, Herr Minister, das wird aber ein ziemlich dickes Brett, weil man braucht ja erstmal Ideen, was man abschafft. Und wenn wir die anderen Ministerien fragen, die früher mal die Federführer für die Einführung einer Regel waren, dann sagen die natürlich alle, wir hatten damals gute Gründe, um eine Regel einzuführen, an die erinnern wir uns auch noch und deshalb glauben wir nicht, dass es eine gute Idee ist, das abzuschaffen. Das heißt, man bekommt schon erst wenig Ideen geliefert. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann fragen wir doch mal Bürger, Verbände, Unternehmen draußen. Da habe ich gesagt, machen wir einen Konsultationsprozess. Da war die Sorge auch erst so ein bisschen, na, überfordert uns das nicht, wenn wir dann hier 1000 Briefe auf Papier bekommen. Die müssen dann quasi mit dem gespitzten Bleistift Zeile für Zeile durchsucht werden. Dann dauert das lange. Da habe ich gesagt, das machen wir anders. Wir haben also mit dem Statistischen Bundesamt einen sogenannten digitalen Konsultationsprozess gemacht. Das heißt, das konnten viele Unternehmen und Verbände mitmachen. Voraussetzung war, dass die aber digital präzise sagen, was sie genau geändert haben wollen und uns jetzt nicht einfach schreiben. Also es wäre prima, wenn es mal weniger Bürokratie gäbe. Damit kann man immer so wenig anfangen, sondern wenn sie uns mal genau aufschreiben, was sie da vor Augen haben. Das hat dann zu Hunderten von Vorschlägen geführt, genauer gesagt über 440. Die haben wir dann uns angeschaut, was wir überhaupt davon selber ändern können. Weil es denken immer alle, die Bundesregierung und der Bundestag können alles ändern. Das ist ja gar nicht so. Der übergroße Teil der Vorschriften, die heute gemacht werden, sind die Umsetzung von Europarecht. Und wenn Europarecht sagt, man muss dieses oder jenes haben, dann können wir nicht einfach sagen, wir machen das nicht. Wir haben dann da trotzdem über 100 Ideen herausgearbeitet, die man machen kann. 60 sind jetzt im BEG 4. Eine ganze Reihe von anderen Sachen haben wir an anderer Stelle schon umgesetzt oder bearbeiten wir. Also über 100 dieser Maßnahmen machen wir jetzt auch im Prozess. Aber, und jetzt kommen wir an den Punkt. Es ist natürlich so, ich bin zwar zuständig für dieses Sammelgesetz, dieses BEG, also ich hatte jetzt hier diese über 100 Vorschläge, aber für jeden Einzelvorschlag gibt es natürlich ein Ministerium, das selber der Federführer ist. Also wenn ich eine Idee zum Emissionsschutzrecht habe, muss ich das Umweltministerium fragen. Wenn ich zu bestimmten Statistikgesetzen eine Idee habe, muss ich das Wirtschaftsministerium fragen. Wenn ich eine Idee zu Steuern habe, muss ich das Finanzministerium fragen und so weiter und so fort. Und das ist dann tatsächlich natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, mit jedem einzelnen Vorschlag dann zu dem anderen Ministerium zu gehen und zu fragen, Mensch, könntet ihr euch vorstellen, dass wir das abschaffen, dass wir das vereinfachen, dass wir das modifizieren? War sehr viel Debatte. Und deshalb finde ich, ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass wir eben dieses große Paket jetzt gepackt haben. Wie gesagt, über 3 Milliarden, das ist ungefähr dreimal so groß wie das bislang größte Bürokratieabbaupaket. Das zeigt, wir haben in der Bundesregierung schon verstanden, dass ich da jetzt wirklich was tun muss.
Hilf mir mal mit dieser Zahl, weil ich hatte gelesen, dass ihr von 944 Millionen sprecht, die eingespart werden. Wenn du sagst, 3 Milliarden werden eingespart, was ist damit genau gemeint?
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil dieses BEG 4 ist selber Teil eines größeren Programms. Wir haben als Bundesregierung im Sommer letzten Jahres bei unserer Klausurtagung in Meseberg den Bürokratieabbau zu einem Schwerpunkt gemacht und haben dort im Prinzip drei große Maßnahmen beschlossen. Das eine ist das Wachstumschancengesetz, das BEG 4 ist ein Baustein. Und ich habe aus dem BEG 4, also diesem Bürokratieentlastungsgesetz, eine Maßnahme rausgeschnitten, um die früher zu machen. Da geht es nämlich um Vorschriften im Bilanzrecht. Die habe ich deshalb rausgezogen, dass wir die früher umsetzen können. Dann und profitieren nämlich Unternehmen noch für die Bilanz 2023 dafür. Also sie profitieren schneller davon. Und wenn man dieses Paket, dieses Meseberger Bürokratieabbaupaket zusammennimmt, dann kommt man auf über 3 Milliarden Erfüllungsaufwandsabbau. Da trägt das BEG eine knappe Milliarde zu bei. Aber dieses Paket ist eben, wie gesagt, das größte Bürokratieabbaupaket, das es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Was aber nicht heißt, dass wir danach fertig sind. Das ist mir ganz wichtig. Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe. Wir müssen also danach auch weitermachen. Wir haben auch weiterhin Ideen und ich glaube auch, wir werden als Bundesregierung, wenn das BEG 4 durch ist, auch noch weiter an vielen Stellen vereinfachen. Haben wir übrigens auch schon vorher getan. Wir hatten ja im Jahr 2022 sehr viele Maßnahmen. Da ging es dann um Planungsbeschleunigung und Vereinfachung von Gerichtsprozessen und so weiter. Also es ist wirklich eine Daueraufgabe.
Ja, wie Digitalisierung, die hört ja irgendwie auch nie auf. Und lass uns doch mal einsteigen. Also du hast ja eben schon ein bisschen was angerissen, also die Abschaffung der Hotelmeldepflicht zum Beispiel. Ich finde immer ganz amüsant, wenn man das mal in Zahlen umrechnet. Also ich habe vorgerechnet, das sind alleine 3 Millionen Stunden Papierkram, die dadurch irgendwie wegfallen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Elemente. Also E-Rezept kann ich schon mal vorwegnehmen. Deutschlandticket ist eine Sache, über die wir reden können und noch einiges andere mehr. Vielleicht magst du ja mal so einen kleinen Überblick darüber geben.
Ja, also wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich der rote Faden durch dieses Paket, dann geht's in der Tat um den Abbau von Zettelwirtschaft. Ne? Also dass wir diese Zettelproduktion reduzieren, dass wir Zettel weniger lange aufbewahren müssen. Also dahinter steckt zum Beispiel die Idee, dass man die Belege für die Steuererklärung bei Unternehmen in Zukunft nicht mehr 10 Jahre aufbewahren muss. Also da gibt's Unternehmen, die haben ganze Archivräume voll nur mit Aktenordnern. Also dass die Zettel auch irgendwann mal wegschmeißen können. Und das Dritte ist, dass wir eben versuchen, es leichter zu machen, digital zu kommunizieren, damit eben da auch gar keine Zettel gebraucht werden. Da ist jetzt natürlich eine sehr schöne Geschichte, dass wir einen Weg gefunden haben, dass man Arbeitsverträge auch digital abschließen kann, denn viele Unternehmen bemühen sich ja, sozusagen einen hundertprozentig digitalen Workflow zu haben. Und wenn dann zwischendrin plötzlich eine Sache ausgedruckt, unterschrieben werden muss, wieder eingescannt werden muss, dann ist das natürlich auch lästige Arbeit. Da sollen natürlich keine Arbeitnehmerrechte mit vermindert werden. Also wer als Arbeitnehmer Angst hat, dass er diesen ganzen digitalen Prozess nicht traut, kann auch in Zukunft sich einen ausgedruckten Arbeitsvertrag wünschen. Aber viele Mitarbeiter, beispielsweise in Startups, in Digitalunternehmen, die wissen, dass man auch den digitalen Prozessen trauen kann und dass da nicht die Fälschung droht und brauchen das gar nicht, wollen das gar nicht. Also das ist, glaube ich, so der rote Faden, ne? Der Kampf gegen die Zettelwirtschaft.
Und sag mal, da war ja eine große Angst im Raum, weil jetzt wird es so ein bisschen nitty-gritty. Da kamen wahrscheinlich dann die Juristen auch an den Start. Es war ja immer die Rede davon, dass man von Schriftformerfordernissen zu Textformerfordernissen geht. Und es beschreibt genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich dann nicht mehr den Vertrag wirklich per Stift unterschreiben muss, sondern dass ich das vielleicht auch digital, eventuell sogar einfach nur per E-Mail machen kann. Wie weit seid ihr denn da gegangen? Weil es war ja lange so ein Stück weit unklar. Macht man es wirklich bis zum Ende, also dass wirklich die digitale Signatur reicht, oder brauche ich irgendwas dazwischen?
Also man muss vielleicht einmal erklären, warum wir überhaupt im Recht so Formerfordernisse haben. Das haben sich ja Juristen nicht ausgedacht, um die Menschen zu quälen, sondern es gibt zum Beispiel bestimmte Rechtsgeschäfte, da sagt man, die soll man nicht übereilt treffen. Oder es gibt bestimmte Rechtsgeschäfte, wo man sagt, die sind so wichtig, da muss man irgendwie nachweisen können, was die Parteien vereinbart haben, weil hinterher im Streit sich alle unterschiedlich erinnern. Oder es gibt den sogenannten Übereilungsschutz, ne? Du sollst irgendwie, wenn du ein Haus kaufst, musst du zum Notar, weil man sagt, das ist so wichtig und wenn du da Fehler machst, kann das irgendwie dein ganzes Leben ruinieren. Das soll eben aufgeklärt werden. Das sind so Formerfordernisse, die man eben nicht macht, um Menschen zu quälen, sondern weil es dafür auch manchmal gute Gründe gibt. Aber bei jetzt so Vertragsschlüssen, wo man in der Vergangenheit die Schriftform hatte, da gibt es sehr viele Situationen, wo man, glaube ich, sagen kann, dass die Textform, also wenn ich das sozusagen in digitaler Form aufgeschrieben habe, denselben Zweck erfüllt. Und da haben wir jetzt an ganz vielen Stellen die Textform eingeführt statt der Schriftform. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass wir diesen Weg noch weitergehen, also dass wir vielleicht irgendwann mal bei den Formerfordernissen sagen, da ist der Grundsatz vielleicht generell nur noch die Textform. Und das hat eben ganz viele Vorteile, die Textform. Bei der Schriftform bedeutet das nämlich wirklich immer, dass man es ausdrucken muss, dass man es unterschreiben muss und das ist dann für die digitale Verarbeitung relativ schwierig. Und die Textform hat noch einen Vorteil. Es gibt ja mittlerweile auch Äquivalente für diese Unterschrift im Digitalen. Das sind die qualifizierten digitalen Signaturen. Nur man muss ganz ehrlich sein, die meisten normalen Menschen haben die gar nicht. Ja, also man kann das zum Beispiel mit dem E-Perso machen, aber die meisten Menschen haben diese Funktion gar nicht freigeschaltet bei ihrem Personalausweis. Und die haben sowas gar nicht. Aber wenn die kein Mensch hat, dann bringt das natürlich nichts. Und deshalb ist die Textform häufig besser, weil damit kann jeder arbeiten. So, und das ist eben immer die Abwägung, die man treffen muss. Ist das konkrete Rechtsgeschäft geeignet, dass wir da von der Schriftform weggehen zu einer Textform? Und da bin ich der Meinung, dass das bei ganz vielen Dingen völlig okay ist.
Und lass uns doch auch wirklich nochmal eintauchen in das, was die Menschen wirklich berührt, also was sie in ihrem Alltag spüren. Jetzt hatten wir dieses eine Beispiel mit den Arbeitsverträgen. Ein anderer Faktor war das E-Rezept. Ein Aspekt war das Deutschland-Ticket. Und wenn wir über Digitalisierung reden, waren ja zum Beispiel auch zwei so Leuchtturmaspekte. Einerseits die Erstellung von Arbeitszeugnissen und andererseits die Beantragung von Elterngeld. Wie stelle ich mir das denn in der Zukunft vor? Also wie war es bisher und was habt ihr daran geändert, dass es jetzt auch wirklich merklich bei den Menschen effektiver ankommt?
Also der Vorteil ist, immer dann, wenn ich mit der Textform arbeiten kann, kann ich eigentlich einen echten digitalen Workflow abbilden. Also ich kann einen Prozess von hinten bis vorne digital gestalten. Das heißt von der Beantragung über die Bescheidung und alles, was das angeht. Und das hat einen riesen Vorteil. Wir sehen eigentlich überall auf der Welt, wenn man einen Prozess digitalisiert, dass das sehr viel komfortabler ist. Es geht schneller. Ich kann auch es für die Behörden übrigens auch angenehmer machen, weil wenn ich einen Datensatz habe, der strukturiert ist, kann ich auch viel Arbeit auf Behördenseite, die Menschen machen müssen, auch reduzieren. Einfach dadurch, dass niemand hingehen muss und irgendwas aus einem Formular abtippen muss oder dass ich das erst scannen muss, um das wieder umzuladen. Also das ist ein Riesenvorteil für alle. Ist für die Bürger ein Vorteil, ist komfortabler. Ich kann es von zu Hause, von meinem Laptop aus machen, von wo auch immer ich will. Ich muss nicht auf einer Behörde erscheinen, um das irgendwie zu Protokoll zu geben. Ich muss irgendwie nichts ausdrucken, unterschreiben und per Post irgendwo hinschicken. Also das ist für alle ein komfortabler Prozess. Und dass sowas geht, haben wir im letzten Jahr schon mal oder auch im Laufe dieses Jahres und im letzten Jahr gesehen. Nämlich bei einer Sache, die jetzt nicht Teil des BEG 4 ist, aber die meine Kollegin Bettina Stark-Watzinger gemacht hat. Da ging es um die Energiepauschale für Studenten. Und da haben dann alle gesagt, oh, wir sind nicht zuständig. Die Länder haben gesagt, wir wollen das irgendwie nicht machen. Der Bund hat gesagt, ja, aber wir sind nicht so richtig zuständig. Und dann hat die Bettina sich hingesetzt, hat sich eine Kollegin aus dem Länderkreis geholt, aus Sachsen-Anhalt, die Lydia Hüskens, und dann haben die beiden Damen für diese Einzelleistung einen komplett digitalen Prozess aufgesetzt. Und als er dann gelaufen ist, hat man festgestellt, dass wirklich in wenigen Tagen da über 1 Million Verwaltungsvorgänge abgearbeitet werden konnten. Durschnittliche Bearbeitungsdauer irgendwie 3 Minuten, weil die Leute haben ihre Daten eingegeben. Und das ist doch eigentlich das, was sich alle wünschen. Das wünschen sich die Bürger. Es ist einfach, komfortabel, geht schnell. Ist für die Beamten auch gut, weil viel davon kann dann einfach automatisiert werden, muss nicht mehr händisch gemacht werden. Es spart dadurch auch eine Menge Geld, übrigens auch eine Menge Papier. Und das wollen wir eigentlich jetzt bei möglichst vielen Verwaltungsleistungen, bei möglichst vielen Prozessen, die auch in Unternehmen laufen, gesetzlich möglich machen.
Nur sag mal, es gibt ja so einen flapsigen Spruch, der da lautet, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich hinterher einen digitalen Scheißprozess. Also tut mir leid für die Schimpfwörter, aber der Gedanke dahinter ist ja, wenn ich nicht auch die Logik, sag ich mal, die Prozesse, die sich in dem ganzen Konglomerat hinter Verstecken anfasse, dann hilft mir manchmal die Digitalisierung auch nicht. Also weißt du, was ich meine? Von daher, wenn ihr Bürokratieabbau betreibt, da braucht es ja eigentlich auch so ein bisschen so einen Kulturwandel in den Behörden oder auch in der Verwaltung und vielleicht auch ein Umdenken. Wie stoßt ihr das denn an?
Ja, also das ist ein total wichtiger Punkt, weil früher dachten ja viele Leute, Digitalisierung ist, wenn ich ein Papierformular in PDF umwandle. Aber häufig sind ja bestimmte Abläufe und Arbeitsweisen nur so, wie sie heute sind, weil man sie irgendwie seit ewig und 3 Tagen auf Papier gemacht hat. Und ich war mal in meinem vorigen Leben, bevor ich Justizminister war, habe ich mal eine Parlamentsfraktion aufgebaut. Da haben wir zum Beispiel die Prozesse auch komplett digital aufgesetzt oder ich war davor mal Geschäftsführer meiner Partei, da haben wir auch ganz viel digitalisiert. Man muss sich eigentlich hinsetzen und sich so einen Flowchart machen. Wie arbeiten wir heute? Also einmal, um erstmal genau zu kapieren, was passiert eigentlich in meiner Behörde, in meiner Stelle, in meinem Unternehmen, egal wer das macht. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wenn man das jetzt digital macht, brauche ich da bestimmte Abläufe noch? Kann ich es irgendwie anders machen? Kann ich es ersparen? Kann ich es vielleicht komfortabler machen? Und das ist etwas, was in Unternehmen abläuft, was aber auch in Behörden ablaufen muss. So, und jetzt kommt die Krux. Es gibt bestimmte Dinge, da ist den Behörden sehr präzise vorgeschrieben, wie sie zu arbeiten haben. Das gilt nicht nur für Behörden so. Zum Beispiel, wir haben jetzt mit den Bundesländern einen Prozess als Justizministerium gestartet. Wie müssen eigentlich die Prozessordnungen der Zukunft ausschauen? Die Prozessordnungen beschreiben, wie die Gerichte arbeiten müssen. Da wollen wir auch digitalisieren. Und so etwas braucht man dann natürlich auch für die Behörden. Jetzt kommt eine kleine Herausforderung. Sie ist kein Problem, weil die Verfassung schreibt es so vor. Als Verfassungsminister ist natürlich nie etwas, was die Verfassung vorschreibt, ein Problem, höchstens eine Herausforderung. Wir als Bund, wir machen zwar häufig Gesetze, aber die Umsetzung erfolgt durch Behörden und das sind in 90% der Fälle Behörden der Bundesländer. Den Bundesländern können wir natürlich jetzt nicht einfach vorschreiben, wie die ihre Behörden organisieren, sondern wir müssen auch da nochmal in so einen Dialogprozess kommen, wie man die Arbeitsabläufe zur Umsetzung der Gesetze auch optimal digitalisiert. Da braucht man im Prinzip Workshops, das machen die Bundesländer zum Teil von sich aus schon, aber da brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr Kooperation, wo man nicht so in den Kategorien denkt, oh, der böse Bund drückt uns jetzt hier irgendwie was auf und wir als Länder sind irgendwie dagegen, sondern da braucht man Kooperation. Weil ein Teil des Bürokratieabbaus ist tatsächlich die Reduktion von Vorschriften, das, was man früher mal Deregulierung genannt hat, das machen wir jetzt. Aber ein anderer Teil vom Bürokratieabbau ist Bürokratieabbau durch Verwaltungsvollzug, so heißt das technische Wort, also die Arbeitsweise. Und das können wir als Bund in der Tat nicht einfach verordnen oder vorschreiben. Das wäre auch nicht richtig und gut, weil die Bundesländer haben natürlich viel mehr Erfahrung mit Verwaltungsvollzug, weil die das in aller Regel machen. Der Bund hat ja gar nicht so viele Behörden. Er hat die Bundesagentur für Arbeit, die ist ziemlich groß. Der Bund hat die Bundeswehr, die ist ziemlich groß und die Steuerverwaltung. Aber fast alle anderen Behörden sonst, von ein paar Ausnahmen abgesehen, sind Landesbehörden. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir dort die Arbeitsabläufe hinbekommen. Und dann muss man auch sehen, die Behörden, mit denen die Bürger am meisten zu tun haben und die Unternehmen, sind ganz häufig kommunale Behörden. Also die untere Landesbehörde ist meistens das Landratsamt oder bei einer kreisfreien Stadt wie Köln oder meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Da ist der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin, die untere staatliche Behörde, sozusagen das Interface zu den Bürgern und Unternehmen, die direkte Schnittstelle. Und da brauchen wir natürlich auch ganz viel Kraftanstrengung, dass wir das bürgerfreundlich, schlank, digital organisieren. Und da ist noch viel zu tun, weil es gibt toll digitalisierte Behörden, es gibt aber auch die anderen.
Genau in die Richtung, die ich dich auch fragen wollte, so Stichwort Föderalismus. Kann man ein bisschen ketzerisch sagen, dass wir vielleicht sogar hier und da über eine Föderalismusreform nachdenken sollten, wenn man sich diese Verwicklungen mal anschaut?
Oh, wenn ich das jetzt so einseitig sagen würde, dann gibt's morgen sofort wieder Breaking News. Der Justizminister möchte eine Föderalismusreform. Also ich finde, man muss immer ganz nüchtern drüber nachdenken, wie wir uns gegenseitig als die Ebenen im Staat, Kommune, Länder und Bund gegenseitig unterstützen können. Das ist auch die Idee des Grundgesetzes. Da sprechen Staatsrechtler vom kooperativen Föderalismus. Also nicht ein Föderalismus, wo wir uns gegenseitig im Weg stehen und uns irgendwie gegenseitig erzählen, dass die anderen ein Problem sind, sondern dass wir eigentlich ganz eng im Sinne der Bürger zusammenarbeiten müssen. Und es gibt ganz häufig auch Möglichkeiten, in diesem Föderalismus, so wie er jetzt ist, gut zu kooperieren. Ich bringe mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Wir hatten zu Beginn meiner Amtszeit, ich glaube, relativ lange Streit mit den Bundesländern darüber, wie der Bund sich finanziell engagieren soll für die Justiz. Und dann haben die Bundesländer gesagt, wir hätten gerne mehr Geld für Personal. Und ich habe gesagt, nee, ich würde lieber mehr Geld des Bundes in zusätzliche Digitalisierung investieren. Und dann haben wir uns eine Zeit lang intensiv darüber debattiert und haben dann einen Kompromiss gefunden, die Digitalisierungsinitiative. Und in dieser Digitalisierungsinitiative unterstützen wir Projekte, die die Digitalisierung vorantreiben sollen. Mittlerweile sind sich also eigentlich alle einig, dass es gut ist, wie wir das machen, weil über diese Digitalisierungsinitiative haben wir jetzt Formate entwickelt, wo wir bundesländerübergreifend mit dem Bund zusammen Priorisierungen vornehmen. Was ist wichtig, um die Digitalisierung bei den Gerichten voranzutreiben? Was sind die Next Steps? Was ist die Prioritätensetzung? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in Standardsetzung investieren müssen, damit Dinge, die in Bundesländern entwickelt werden, auch für alle anderen genutzt werden können. Und da sagen mittlerweile eigentlich alle, dass es gut ist, dass wir das gemacht haben. Und alle sind froh darüber, dass es jetzt diese Digitalisierungsinitiative gibt. Und die hatten ein Klima der Zusammenarbeit geschaffen, wo wir eben auch in den bestehenden föderalen Strukturen jetzt wirklich viel schneller vorankommen und uns auch nicht gegenseitig irgendwie blockieren, sondern uns gegenseitig unterstützen. Und deshalb ist in den bestehenden Strukturen schon eine ganze Menge möglich. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass es schon Punkte gibt, wo wir auch Dinge erleichtern könnten, wenn wir nochmal ans Grundgesetz gehen würden. Ich habe mal öffentlich den Vorschlag gemacht, der ist allerdings nicht unumstritten. Das muss ich dazu sagen, dass wir mal überlegen sollten, wie wir den Datenschutz bundesweit stärker vereinheitlichen könnten. Also ich bin ein großer Fan des Datenschutzes, nur die DSGVO, die war ja mal dafür gedacht, dass wir europaweit überall ein einheitliches Datenschutzrecht haben. In Deutschland legen wir das aber 16-fach unterschiedlich aus. Deshalb würde ich da gerne zu einheitlicheren Standards kommen. Ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen. Dafür habe ich Vorschläge gemacht, für die man das Grundgesetz ändern müsste. Also ich bin dafür offen für solche Debatten. Ich bin nur nicht der Meinung, dass wir uns einreden sollten, ohne Grundgesetzänderung geht nichts. Man kann in den bestehenden Strukturen schon eine ganze Menge bewegen und das tun wir auch.
Finde ich super, dass du die Frage so ehrlich auch beantwortest, weil es erwarten ja unsere Zuhörerinnen und Hörer, dass wir auch mal die Schmerzen in Fragen stellen. Und jetzt hast du ja auch einen ganz interessanten Punkt aufgemacht. Also wenn wir über Föderalismus reden, dann ist ja deine Ebene quasi eine, der noch eine übergestellt ist, und die hast du auch schon erwähnt, nämlich Europa. Weil was ja viele Menschen da draußen vielleicht nicht wissen, ist, dass über die Hälfte unserer Bürokratielasten mittlerweile von der EU kommt. Und jetzt kann man ja ketzerisch sagen, in einer globalisierten Welt reichen eigentlich nationale Bürokratieabbaumaßnahmen alleine gar nicht aus. Was ist denn euer Plan dafür?
Ja, das stimmt. Also erstmal will ich vorausschicken, ich finde es großartig, dass wir die Europäische Union haben, weil in einer globalen Welt, wenn wir als Deutschland allein agieren würden, dann würden wir nicht so viel bewegen können. Außerdem, der Binnenmarkt ist eine super Sache für Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft. Und ich glaube, alle wertschätzen es, dass man nicht mehr an jeder Grenze seinen Personalausweis oder seinen Reisepass zücken muss. Also Europa ist eine super Sache. Aber wie jede Ebene hat auch Europa angefangen, sehr viele Vorschriften zu entwickeln. 57% des Erfüllungsaufwands, also dieser Währung, in der Bürokratie gemessen werden, kommen mittlerweile durch die Umsetzung von europäischen Richtlinien. Und deshalb haben wir mit unseren französischen Freunden mal überlegt, übrigens auch bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Hamburg, wir erinnern uns vielleicht noch, da gab es in der Tagesshow diese Bilder von den Fischbrötchen, und dann haben irgendwie alle nur gesagt, die haben da vielleicht nur Fischbrötchen gegessen. Nee, wir haben da intensiv gearbeitet. Wir haben mit dem französischen Kabinett nämlich zum Beispiel eine Vereinbarung geschlossen, dass wir jetzt als Deutschland und Frankreich gemeinsam uns zusammen auch für Bürokratieabbau auf der europäischen Ebene einsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil ich habe ja vorhin berichtet, man hat es als Bürokratieabbauminister gar nicht so einfach, um überhaupt an Vorschläge zu kommen. Es gibt immer viele Vorschläge, was man zusätzlich regeln könnte. Aber bei den Abbauvorschlägen sieht es meistens ein bisschen dürftiger aus. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen der Ursula von der Leyen helfen, weil der wird es ja genauso gehen. Wenn die Frage stellt, welche Regulierung können wir jetzt mal abschaffen, dann werden wahrscheinlich viele ihrer Beamte auch so ein bisschen an die Decke schauen oder sagen, nee, wir sind eigentlich ganz stolz drauf, auf das, was wir so alles eingeführt haben. Und deshalb wollen wir mit den Franzosen zusammen einmal Vorschläge machen, was man vielleicht schlanker machen kann, was man rechtssicher machen kann. Vor allen Dingen haben wir aber eine Idee. Wir müssen auf europäischer Ebene sowas einführen, wie wir das hier in Deutschland mit dem Nationalen Normenkontrollrat haben. Also eine Stelle, die darauf achtet, dass jeder, der eine Regel einführt, auch darüber realistisch Rechenschaft ablegt, was das für eine Belastung für die Bürger und die Unternehmen ist. Und nur wenn man das macht, kann man zum Beispiel auch solche Dinge wie One In, One Out machen. Also darüber wird ja viel geredet auf europäischer Ebene. Die Wahrheit ist, das funktioniert im Moment überhaupt nicht. Im Jahr 2022 ist für jede Regelung, die europäische Ebene abgeschafft haben, sind 4 neue hinterhergekommen. Und deshalb glaube ich, brauchen wir auf europäischer Ebene so eine unabhängige Einrichtung, die auch mal drauf schaut, wie ist eigentlich der Stand der Bürokratie, wie hoch ist der Grad der Belastung, und das mal systematisch erfasst als Selbstinformation auch für die Kommission, fürs Parlament, für den Rat. Und das ist zum Beispiel so eine Idee, die wir mit den Franzosen zusammen vorantreiben wollen.
Langsam zum Ende kommend, können wir ja nochmal auch ganz selbstkritisch draufschauen, was fehlt uns denn noch in diesem BEG 4? Also zum Beispiel ein Aspekt ist ja, dass ihr euch auch als Selbstverpflichtung auferlegt habt, Startup in a Day, also dass wir das Thema Gründungen voranbringen. Und da hat sich ja ein bisschen was getan, also die ganzen Gesetze zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie zum Beispiel, auch dass man jetzt theoretisch sogar eine notarielle Beurkundung einer GmbH im Online-Verfahren durchführen kann. Das ist ja schon mal ein Schritt. Aber wenn man sich mal so umguckt, links und rechts, so zum Beispiel Länder wie Niederlande, die tragen das deutlich weiter. Und man kann ja dann auch durchaus sagen, naja, sag mal, diese ganze Rolle der Notare, ist das eigentlich nicht so ein Stück weit Besitzstandswahrung? Also was ist denn da so dein Take drauf, wenn wir mal den unternehmerischen Teil noch mehr angucken, was da noch kommen könnte?
Also ich bin da sehr offen. Du hast ja vorhin auch im Vorgespräch Verena Paust und den Start-up-Verband erwähnt, mit dem bin ich auch im Gespräch. Also wir schauen uns an, ob man noch mehr machen kann. Aber an dieser Stelle will ich mal ein Plädoyer starten für die Notare. Da gibt es ja immer viele Leute, die sagen, das braucht man alles gar nicht mehr und das kostet nur Geld. Ich habe früher mal als Anwalt in einer großen amerikanischen Kanzlei gearbeitet, und wenn man das macht, hat man einen Standardjob. Man geht in Datenräume, und bei Unternehmenskäufen muss man dann prüfen, hat der Verkäufer überhaupt wirksam die Rechte, die er dann dem Käufer verkaufen kann. Also man prüft das juristisch. Und es gibt Rechtsordnungen, in denen gibt es die notarielle Form nicht. Da kann jeder irgendwie lustig seine GmbH gründen und kann das dann ohne notarielle Form machen. Das führt dann aber dazu, dass teuer bezahlte Anwälte sehr aufwendige Prüfungen machen müssen. Und häufig zahlst du das doppelt und dreifach dann, wenn dein Unternehmen erfolgreich ist und du das weiterverkaufst, nämlich durch diese Datenraumprüfungen, die dann qualifizierte Anwälte machen müssen. Und deshalb bin ich eigentlich ein relativ großer Fan des deutschen Notariats. Da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass das volkswirtschaftlich eigentlich eher Geld spart, weil du halt am Anfang, klar, hast du halt einen gewissen Aufwand. Die prüfen das, die beraten aber auch rechtlich und es kostet auch eine Gebühr. Aber wenn du das dann am Anfang ordentlich gemacht hast, ist im Lebenszyklus eines Unternehmens ist eigentlich etwas, was sehr viel Geld spart. Trotzdem bin ich offen dafür. Wir haben in Deutschland zum Glück Notarkammern, die sehr offen ist für Digitalisierung. Mit denen haben wir ja auch beispielsweise diese Plattform für diese Videokonferenz gemacht. Also es kann jeder seit 22 sein Unternehmen in der Videokonferenz gründen. Wenn du einen Risikokapitalgeber aus den USA gefunden hast, muss der jetzt nicht extra einfliegen, um Gesellschafter zu werden. Das kann man alles per Videokonferenz machen. Und ich bin offen dafür, noch mehr zu tun. Aber die Grundentscheidung, dass wir am Anfang für die Gründung einer GmbH zum Beispiel einen Notar brauchen, die halte ich schon für sinnvoll. Das spart auf Dauer Geld.
Gut. Weiteres Thema, was vielleicht noch fehlt oder wo man sich noch mehr wünschen kann, weil wenn wir natürlich mal die Beträge angucken, wir haben es ja eingangs gesagt, 23,7 Milliarden Kosten und wir tragen jetzt 3 ab. Also ein Tropfen auf den heißen Stein, finde ich, würde ich es jetzt nicht nennen, aber da geht zumindest noch mehr. Was kommt denn da noch oder was lässt sich denn noch bewerkstelligen? Auch wissend, dass ja bald wieder eine Bundestagswahl ansteht, wo natürlich auch die Frage erlaubt sein darf, kommt vielleicht noch ein fünftes BEG?
Also erstmal ist es so, Bürokratieentlastung ist Daueraufgabe und ich bin der Meinung, wir müssen jetzt auch weiter diskutieren. Ich würde zum Beispiel bei der Textform gerne noch weitergehen. Das kann man aber nicht im Konflikt machen, sondern ich will das mit meinen Kolleginnen und Kollegen vernünftig besprechen und vielleicht kriegen wir in dieser Legislaturperiode noch was hin. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist auch mein Ziel. Generell ist meine Vision, dass wir eigentlich alles, was wir im Moment heute auf Papier machen können, perspektivisch auch digital abbilden müssen. Ich finde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns das als Staat und auch als Bundesregierung als Ziel geben, weil das ist die Lebenswirklichkeit der Bürger ja in ihrem beruflichen Alltag. Also ich meine, viele Menschen führen ihr Konto online, eröffnen per Videokonferenzen, Bankkonto, arbeiten in Jobs, in dem ganz viel digitalisiert ist und sehen die Vorteile. Und ich glaube auch, es ist, wenn ich jetzt ein bisschen pathetisch werde, auch zwingende Voraussetzung dafür, dass wir als Staat die Akzeptanz unserer Bürger erhalten und überhaupt noch arbeitsfähig bleiben. Weil wir sehen zum Beispiel, dass bei vielen Masseverfahren in Behörden KI uns helfen kann, dass bei vielen Genehmigungen viel beschleunigt werden kann, wenn wir KI helfen. Nur KI lebt von Daten und Trainingsdaten. Wenn die Daten auf Papier gespeichert sind, brauche ich über KI im Staat gar nicht reden. Und deshalb glaube ich, ist es aus Perspektive der Bürger, die viel Zeit und Aufwand sparen, wichtig, aber auch aus Sicht des Staates selber, wenn er funktionstüchtig sein möchte, wenn er auch in Zeiten des Fachkräftemangels wirksame Prozesse behalten möchte, ganz wichtig, dass wir uns digitalisieren. Und deshalb finde ich, muss alles, was wir heute auf Papier machen, prinzipiell perspektivisch auch digital abbildbar und möglich sein. Und das geht alles nicht über Nacht, ja. Ich würde mir auch den einen roten Knopf wünschen, auf den ich drücke und dann ist morgen alles digital. Ich verstehe die Sehnsucht danach, aber so ist die Wirklichkeit halt nicht. Wir müssen das jetzt Stück für Stück machen und mein Ziel ist, dass wir da nicht Halt machen auf halbem Wege, sondern jeden Prozess anfassen, digitalisieren und alles, was heute auf Papier geht, auch perspektivisch digital möglich machen.
Da hast du ein bisschen meine Gedanken gelesen, weil KI wäre genau die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, so als Ausblick quasi, weil was einen ja durchaus nervös stimmen kann, ist, dass wir ja jetzt schon im öffentlichen Dienst massiven Personalmangel haben. Und bis 2030 geht jeder dritte Beschäftigte dort in den Ruhestand. Das heißt, die Frage ist ja, wie kriegt ihr das denn auch aufgefangen? Also was glaubt ihr denn, was da realistisch möglich ist, diesen Digitalisierungsprozess, den du gerade skizziert hast und die weitere Entlastung voranzubringen? Weil die Leute, die das natürlich auch mit betreiben sollen, die fehlen ja dann perspektivisch.
Ja, also es ist genau richtig, wie du das beschreibst. Und das, um mal die radikale Veränderung zu beschreiben, die da stattfindet, muss man vielleicht mal Folgendes auf den Punkt bringen. Wenn man früher über Produktivitätssteigerung, also wie weniger Leute mehr Arbeit wegschaffen können, gesprochen hat, da hatten die immer alle Angst und dachten, es geht darum, dass man Leute, die arbeiten wollen, künftig nicht mehr braucht. Wir sind jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels in der radikal anderen Situation, dass jeden, den wir haben, wir gut gebrauchen können und dass wir Produktivitätssteigerung erreichen müssen, damit die Leute nicht zusammenbrechen, damit die die Arbeit überhaupt noch bewältigt bekommen. Ich glaube, das ist erstmal die wichtige Aussage. Es geht nicht darum, dass irgendwann Leute nichts mehr zu tun haben, sondern dass die Leute so viel zu tun haben, dass wir die Technologie und die Produktivitätssteigerung brauchen, damit die Leute nicht irgendwann zusammenbrechen. Das ist, glaube ich, die erste Feststellung. So, was geht da? Ich als Justizminister habe natürlich relativ viel mit juristischen Prozessen zu tun. Deshalb habe ich mir mal vor ein paar Wochen aus der sogenannten Legal Tech-Szene 25 Leute eingeladen, die mir mal erzählt haben, was macht ihr eigentlich heute schon? Also nicht, was ist eines Tages Zukunftsmusik, sondern was passiert heute schon in großen Kanzleien? Was passiert heute schon in großen Rechtsabteilungen? Und es gibt Studien, die zeigen, dass wir heute schon etwa 25% Produktivitätssteigerung dort realisieren können. Muss man sich mal vorstellen. 25%, also auf einen 8-Stunden-Standardarbeitstag 2 Stunden Arbeitsersparnis. Und wenn das heute schon möglich ist, in Rechtsabteilungen, in Kanzleien, dann müssen wir uns als Staat, glaube ich, auch die Gedanken machen, wie wir das nutzen. Auch als Justiz müssen wir uns die Gedanken machen, wie wir das nutzen, damit wir eben auch in Zukunft den Staat funktionstüchtig halten, dass wir auch übrigens vernünftig mit Steuerzahlergeld umgehen. Das gehört natürlich auch dazu, dass wir Produktivitätssteigerungen, die möglich sind, auch realisieren. Und um auch schneller zu werden. Und das muss schon das Ziel sein, dass wenn wir wissen, dass heute in der Privatwirtschaft mit KI im rechtlich komplexen Zusammenhängen 25% der Aufgaben oder 25% Produktivitätssteigerung realisiert werden können, das muss natürlich auch unser Ziel sein, das im Staat zu realisieren.
Letzte Frage zu dem Thema. Am allerspannendsten ist natürlich, wenn man Bürokratieabbau gar nicht erst betreiben muss, weil man vielleicht gar nicht so viel Anbau sozusagen erzeugt. Das heißt, was siehst du denn so an Präventionsmöglichkeiten? Weil du hast ja eben schon die One-in-One-Out-Regel beschrieben, also dass für jede neue Regel eine alte weichen soll. Oder auf EU-Ebene werden ja auch gerne mal so Fitness-Checks gemacht. Folgeabschätzungen waren ein Thema. Was siehst du denn als Chance, dass wir gar nicht erst so viel Bürokratie aufbauen?
Also für uns als nationalen Gesetzgeber gibt es eigentlich 2 Dinge, die ich für ganz sinnvoll halte. Das eine ist der sogenannte Digitalcheck. Das heißt, wenn wir schon neue Gesetze machen oder Gesetze anfassen, dass wir uns überlegen, kann man die so gestalten, dass die möglichst in einem digitalen Prozess abbildbar sind und dass eben möglichst viel Tätigkeit auch automatisiert erfolgen kann. Diesen Digitalcheck macht der Nationale Normenkontrollrat. Das ist also eine unabhängige Stelle, die auch nicht dazu da ist, jetzt liebesdienerisch der Bundesregierung jeden Tag zu sagen, wie toll sie ist, sondern die unabhängig besetzt ist mit unabhängigen Expertinnen und Experten, die das machen können. Es gibt einen 2. Ansatz, den ich für sehr vielversprechend halte. Den entwickeln wir auch mit dem Wirtschaftsministerium zusammen. Das sind die sogenannten Praxischecks. Also, dass man mal sich mit Unternehmen, mit Praktikern zusammensetzt und in so einer Art Laborsituation nicht am Schreibtisch sich nur über ein Gesetz beugt, sondern vielleicht auch einfach mal zusammen Leberwurst produziert und dann überlegt, welche Gesetze sind eigentlich einschlägig, wie wirken die zusammen und wie führen die, jeweils einzeln für sich vielleicht gut gedacht, in einer konkreten Lebenssituation zu Absurditäten, die wir beseitigen müssen. Also Praxischecks, glaube ich, ist auch eine gute Idee. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht das Unverzichtbarste, aber auch Schwierigste, ist, dass wir als Bundesregierung, vielleicht auch das Parlament, uns häufiger die Frage stellen, brauchen wir jetzt wirklich vielleicht ein neues Gesetz? Oder können wir nicht vielleicht auch mal das Vertrauen haben, dass erwachsene, vernünftige, verantwortungsfähige Menschen das vielleicht auch selber hinbekommen, ohne dass wir in so einem Mikromanagement des täglichen Lebens es ihnen eigentlich wirklich immer detailliert vorschreiben müssen. Also ich sag mal, wir als Staat sind angewiesen auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht müssen wir als Staat den Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft einfach mehr Vertrauen entgegenbringen und auch mal sagen, wir regeln jetzt nicht sofort jedes Thema, das man sich ausdenken kann mit einem Gesetz, sondern vertrauen erstmal darauf, dass Bürgerinnen und Bürger das vielleicht auch selber hinbekommen. Und erst dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, es geht nicht ohne Regelungen. Solche Lebenssituationen gibt's ja auch, ja. Eine Straßenverkehrsordnung brauche ich. Ich muss irgendwie sagen, links vor rechts oder rechts vor links. Also eins davon muss ich irgendwann mal als Regel festlegen. Also solche Situationen kann schon geben, dass wir eine verbindliche Regelung brauchen, aber vielleicht nicht überall, wo wir sie heute haben. Ich finde diesen Kulturwandel weg vom Mikromanagement des täglichen Lebens hin zu einer Vertrauenskultur zwischen Bürger und Staat, das, glaube ich, könnte auch ein ganz starkes Instrument für Bürokratieabbau und für Bürokratieprävention sein.
Lieber Marco, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Thema, was, glaube ich, keinem so richtig Spaß macht, A, verantwortest und B, uns heute so schön nahegebracht hast. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, weiter so.
Ja, vielen Dank, Joel.
Und ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Hörer da draußen, abonniert uns fleißig, liked uns, nehmt auch mal teil an solchen Umfragen, wie der Marco das gerade beschrieben hat. Also ihr merkt, eure Wünsche werden gehört und euch da draußen bis zum nächsten Mal.
Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.